Wie kann man nur an so einem schönen Tag einen solchen Text betrachten, den man eh schon kaum mal gelesen hat und wann dann überflogen? Jedes Mal, wenn ich an diesen Text komme, bewegt mich der irgendwie, weil er gewisse Dinge aufzeigt, die ich sehr wichtig erachte. Ich weiß nicht, wie bekannt Ihnen das System der Levitenstädte ist. Die Leviten bilden einen der 12 Stämme Israels und sie hatten eine absolute Sonderstellung im Volk Israel. Sie waren dazu ausgesondert, Gott anzubeten, ihn zu verehren. Dazu gehörten die Priester, die Tempeldiener, die Türsteher, die Sänger. Das waren alles, gehörte alles zu diesem Stamm Levi. Das war der ausgesonderte Stamm, der sich vorwiegend mit der Verherrlichung und Anbetung Gottes befasste. Sie bekamen kein eigenes Land. Jeder andere Stamm hat ein Gebiet bekommen, die Leviten haben keines bekommen. Wenn Sie das genauer wissen wollen, dann lesen Sie doch die ersten Kapitel im dritten Buch Mose. Es wurde ihnen kein Land zugeteilt, sondern Gott hat das so geordnet, dass im Land der anderen Stämme für sie spezielle Städte gebaut wurden. 48 Städte waren gebaut in dem Gebiet Israel für die Leviten. Und unter diesen 48 Städten waren eben diese Asylstädte oder Freistädte. Das waren sechs Städte aus diesen 48. Wir haben gehört, hat Gott so das angeordnet, in diesen Städten, das sind so wie Zufluchtsorte. Das kennen wir ja übrigens auch aus der Antike. In der Antike gab es auch die heiligen Städten, und wenn man irgendwas gemacht hatte, konnte man dorthin fliehen, da war so praktisch ein Asyl. Das kennen wir heute auch noch, der Gedanke der Kirche, wo man irgendwie in eine Kirche springt und denkt, dann kann einem der Polizist nicht rausholen. So dieses Asylgedanken. Und Gott hat das hier so geordnet mit diesen sechs Städten, die über das Gebiet Israel verteilt waren. Und um dieses System der Freistädte geht es mir heute Morgen. Es handelt sich um Regelungen, die Gott hier anordnet. Und da drin denke ich auch immer, wenn Gott sowas bestimmt, erkennen wir auch etwas über das Wesen Gottes und über das, was Gott wichtig ist. Und ich habe eben gemerkt an der Frage von Andreas Simank, als er mich dann noch so fragte, als wir gestern über etwas anderes sprachen, ja, was denkst du denn, wo hinaus willst du, habe ich gemerkt, das ist schon vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen seltsam, oder man spricht, ich habe auch noch nie eine Predigt darüber gehört. Ich höre auch zum ersten Mal die Predigt jetzt über diesen Abschnitt. Aber ich werde, drei Punkte sind mir eigentlich wichtig, auf die möchte ich eingehen, und man könnte die natürlich noch um einiges vertiefen. Überschrieben habe ich das Ganze mit vom Leben gezeichnet. Das war eigentlich für mich so der Punkt, das habe ich gedacht, da möchte ich drüber sprechen. Finde ich ganz wichtig, vom Leben gezeichnet. Wir sehen zuerst mal die Würdigung des Lebens. Und als zweites betrachten wir die Berechtigung der Rache. Das, wo ich denke, wo wir Christen ein bisschen einen Knacks oft haben in unserem Denken. Und mit Grenzen leben. Was Gott hier dem Volk Israel vorgeschrieben hatte, ist eine Konkretisierung des 5. Gebotes, du sollst nicht morden. Das ist in exakter Fortsetzung mit diesem Gebot, hat das mit diesen Freistädten zu tun. Gott hat dieses Gebot praktisch konkretisiert, wie das nun im Volk Israel ausgeführt und gehandhabt werden soll. Es war Gottes Absicht, Leben zu schützen. Er will nicht zulassen, dass unschuldige Menschen ermordet werden. Das Leben, das Gott schuf, das bedeutet ihm selbst außerordentlich viel. Deshalb gilt der Grundsatz, wer einen anderen so schwer schlägt, dass er stirbt, wird mit dem Tod bestraft. Niemand soll ungestraft ein anderes Leben auslöschen können. Und bereits zu Noah sagte Gott ja, euer eigenes Blut darf auf keinen Fall vergossen werden. Ich wache darüber und ich fordere Leben für Leben vom Tier und erst recht vom Menschen. Wer einen Menschen tötet, muss von Menschenhand sterben, denn der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Was Gott schuf, darf der Mensch nicht mutwillig zerstören. Und ich denke, das muss auch heute unsere Gesellschaft einmal mehr wieder hören. Was Gott schuf, darf der Mensch nicht selbstherrlich und mutwillig zerstören. Gott beschützt das Leben. Das ist auch der Grund, warum er die Freistätte wollte. Niemand soll zu Unrecht sterben müssen. Die Stätte soll jedem als Zufluchtsort dienen, der unbeabsichtigt einen Menschen getötet hat. Auch dem soll Schutz gewährt werden. Mose beschreibt hier einen möglichen Fall. Man kann das vielleicht wieder ausblenden. Er macht ein Beispiel seinem Volk über diese Freistätte. Er sagt, es kann zum Beispiel vorkommen, dass einer mit seinem Nachbarn in den Wald geht, um Bäume zu fällen. Und wenn er mit der Axt ausholt, wir wissen ja noch alle, was eine Axt ist, auch wenn wir sie vielleicht noch nie in der Hand gehabt haben, und ihm entgleitet das Eisen vom Stiel, fliegt weg zum anderen und er schlägt ihn, dass er stirbt. Das ist so ein Unfall. Der schlägt und das Eisen hält nicht und zack, vielleicht ist das auch schon einigen passiert mit dem Hammer, mir ist es auch mit dem Hammer schon passiert. Dann fliegt auf einmal das Eisen weg und wenn da so ein wuchtiger Schlag ist, ist es möglich, dass der andere stirbt. Dann, in diesem Fall, soll er in die Freistatt fliehen. Und die Freistatt ermöglicht ihm, dass er ein Gerichtsverfahren aufgezogen wird, um abzuklären, ob das Mord war oder ob das ein Unfall war. Das ist eine Sache der Fairness. Er kann in die Freistatt fliehen. Und nochmals, es hat mal einen Schutz dieser Person, dann gibt es nochmal einen Schutzmechanismus, den wir hier entdecken, der einfach zeigt, wie Gott das Leben schützen will, um jeden Preis. Er sagt, niemand darf wegen eines Mordes zum Tode verurteilt werden, wenn nicht mindestens zwei Zeugen für die Tat vorhanden sind. Auf eine einzige Zeugenaussage hin darf kein Todesurteil gefällt werden. Nochmals ein Schutz. Gott will offenbar verhindern, dass menschlicher Mut wieder einen anderen in den Tod treibt. Ich kann ja dann auch den anderen umbringen lassen, wenn er etwas gegen mich hat. Ich muss nur genug unverfroren lügen, dann glauben mir das die Leute. Ist euch das auch schon aufgefallen? Die Leute, die am unverfrorensten lügen, sind am glaubwürdigsten. Wisst ihr warum? Man denkt, es ist nicht möglich, dass jemand so unverfroren lügt. Da muss er ja die Wahrheit sagen. Es ist wirklich oft so. Und da könnte Mutwillen getrieben werden. Das will Gott verhindern. Deshalb braucht es mindestens zwei Zeugen dafür. Aber wenn doch dann festgestellt wird, dass das ein Mord war, dann gibt es kein Pardon. Ein Mörder, der schuldig gesprochen ist, darf nicht gegen ein Lösegeld freigelassen werden, er muss sterben. Auch Jesus griff übrigens diesen Sachverhalt auf in der Bergpredigt. Er wies auf dieses Verfahren hin im Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 21. Das klingt schon ein bisschen hart. Aber das, was hier Gott verordnet, wenn wir das überlegen, ist, dass der einzige Weg, wie Leben wirklich geschützt werden kann. Der Grund liegt darin, dass wir Menschen in unserer Gesinnung verdorben sind. Wären wir Menschen von Herzen gut, dann bräuchte es diese Bestimmungen nicht. Wir bräuchten auch keine Gesetze, nicht mal in der Schweiz. Aber weil der gute Mensch, weil es den guten Menschen schlicht und ergreifend nicht gibt, sind solche Regelungen von größter Wichtigkeit. Bosheit und das Böse muss bekämpft und beseitigt werden. Das Böse muss weggetan werden, damit es nicht noch mehr Schaden anrichtet und nicht noch ansteckt die anderen. Das sehen wir in der Bibel in verschiedenen Ausführungen, wo es immer wieder heißt, ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen. Das soll uns davor abschrecken, eine solch verwerfliche Tat zu begehen. Es soll uns vor Gleichgültigkeit bewahren. Gott ist der Lebensspender und er möchte Leben erhalten. Aber Leben lässt sich nur erhalten, wenn wir das Lebensgefährdende bekämpfen. Das ist auch in unserer Gesellschaft so. Würde auf Mord keine Strafe bestehen, wir hätten auch in unserer Schweiz, und mögen wir noch so stolz sein auf unsere Schweiz, wir hätten ein Gemetzel, der eine würde den anderen umbringen. Das kann ich euch garantieren. Die Bosheit des Menschen muss in Schach gehalten werden. Wenn sie nicht in Schach gehalten wird, dann bricht alles durch. Dann merken wir, was im Menschen steckt. Das ist halt so. Und deshalb muss Gott den Menschen schützen. Deshalb haben wir auch Gesetze. Wir brauchen die Gesetze, um die Bosheit einzudämmen. Um einzuschüchtern. Ich wurde heute auch eingeschüchtert. Bin hierher gefahren und ich fahre an diesem Apparat immer, ich weiß nicht wie viel, 100 Mal, 1000 Mal ich schon an dem vorbeigefahren bin. Ich fahre vorbei und denke, oh, ich trottel. Jetzt bin ich zu schnell gefahren, gucke in den Rückspiegel und schon blitzt. Jeder kennt den an der Holzstraße. Ich fahre voll rein heute Morgen, ich weiß nicht, ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu teuer. Aber wenn der nicht wäre, ich würde doch mit 80 in die Gemeinde fahren oder 90. Das hilft uns. Wir brauchen das, damit alles in Ordnung laufen kann. Und Gott will das Leben schützen um jeden Preis. Gott ist für das Leben. Das müssen wir immer wieder sagen. Gott ist für das Leben und kein Feind des Lebens. Es gibt sicher Leute, die würden jetzt das Kapitel lesen und sagen, seht ihr, was Gott für einer ist? Er straft und tötet und macht. Nein. Gott tut das, um das Leben zu schützen. Das ist etwas ganz anderes. Jesus sagt selbst, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das ist eigentlich, was Gott möchte. Dieses Leben kommt aber auch nur durch die Hinrichtung, wieder durch einen Tod geschaffen werden. Jesus starb für unsere Schuld. Wir alle, ob wir jemanden ermordet haben oder nicht, ich nehme jetzt mal an, bei uns hat nicht jemanden ermordet, so ganz handgreifend. Aber wir sind alle Kandidaten des Todes, weil wir alle schon Sünden getan haben, die den Tod verdienen. Aber Jesus hat nun diesen Tod, diese Strafe, die wir verdienen müssen, auf sich genommen. Denn auch Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Gott würdigt unser Leben in jeder Hinsicht. Und eine Aussage über Gott gefällt mir ganz besonders in diesem Zusammenhang. Die gefällt mir überhaupt. Die begeistert mich immer wieder im Titus. Ich werde die auch immer wieder mal hören von mir. Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Das ist unser Gott. Der ist freundlich und liebt die Menschen. Und er will Leben erhalten und alles tun, um das, was zerstören will, zurückzudrängen. Die Menschenliebe Gottes. Nicht wunderbar? Wir haben einen Gott, der Menschen liebt. Der liebt dich und der liebt mich. Der liebt auch jeden, der nicht hier sitzt, der auf der Straße rumläuft und Jesus noch nicht kennt. Wir können in einem Geschäft sein und die Kassiererin macht nicht vorwärts oder beschimpft euch und ihr werdet sauer und dann könnt ihr denken und trotzdem ist das ein Mensch, den Gott liebt. Die Menschenfreundlichkeit Gottes, die können wir auch selber weitergeben. Als zweites die Berechtigung der Rache. Diese Freistädte waren auch deshalb nötig, wenn jemand durch seine Handlung, also durch die Handlung eines anderen gestorben war, war der Verwandte des Verstorbenen verpflichtet, Rache zu üben und den Mord zu sühnen, indem er den Mörder tötet. Eben, wie ich bereits erwähnt, wer einen anderen so schwer schlägt, dass er stirbt, wird mit dem Tod bestraft. Das ist also nicht so wie bei uns, dass man dann der Polizei eine Anzeige macht oder wenn etwas im Mord entdeckt wird, das selbst anzeigen. Dann wird das abgeklärt, dann hat man mal einen und dann gibt es ein Gerichtsverfahren. Das ist ganz anders gelaufen. Da hat einer den anderen umgebracht, das hat, der Verwandte hat es gesehen oder ihm wurde das mitgeteilt, dann ist er dem nachgesprungen oder gefahren oder geritten und hat ihn umgebracht. Hat sich damit nicht schuldig gemacht. Nun kann dieser Täter flüchten vor diesem Rächer, soll möglichst in die nächste Freistadt flüchten, damit er von dem Rächer nicht erwischt wird, weil der kann das Rächen ohne sich selbst zu verschulden. Das kennen wir übrigens, dieses Recht gibt es auch noch in Völkern heutzutage. Nun kann der Täter flüchten, wenn er der Meinung ist, das war ein Unfall, und kann das zur Sprache bringen und sagen, es tut mir wirklich leid, dass der gestorben ist, es war ein Unfall. Ich habe das nicht beabsichtigt, ich habe nichts gegen den, ich habe keinen Hass, überhaupt nichts, es war wirklich einfach ein Unfall. Aber was hier interessant ist, dass die Rache in keiner Art und Weise negativ erwähnt wird. Im Gegenteil. Rache erscheint hier als etwas ganz Natürliches, etwas absolut Selbstverständliches, das getan werden muss. Ja, es ist eben die Pflicht des Rächers, das zu tun. Das durfte zwar nicht jeder tun, wir haben es hier nicht mit Lynchjustiz zu tun, dass man irgendwie dann auf einen eine Hetze macht und dann jeder bringt den um. Das war schon geordnet, wie das geht. Aber ein Angehöriger konnte diese Rache vollziehen. Und hier denke ich, hier neigen wir als Christen doch dazu, wenn wir von Rache sprechen, Gefühlen der Rache, die wir vielleicht auch haben oder bestimmt auch haben, dass wir das relativ schnell in unserem Denken und einander gegenüber sofort als etwas Sündiges bezeichnen. Rache ist Sünde. Wenn ich jetzt ein Interview gemacht hätte, was meinst du, ist Rache Sünde für einen Christen oder nicht? Oder der Gedanke, Rache zu üben, ist das eine Sünde oder nicht? Ich weiß nicht, ob mir nicht 80-90% relativ zackig sagen, jawohl, Sünde, Rache. Und dann versuchen wir, Christen dazu zu bewegen, wenn sie geschädigt sind durch andere Menschen und zuerst einmal vielleicht das Bedürfnis kommt, Rache zu üben, ihnen sofort beizubringen, sie sollen es diesem Täter möglichst schnell vergeben, egal ob er die Tat bereut oder nicht. Sie müssen ihm jetzt vergeben. Und dann krampfen die armen Christen und versuchen zu vergeben und sagen, ja Gott, ich vergebe ihm. Und dann kommt dieses ganze Rachegefühl, kommt trotzdem wieder hoch. Und sie kriegen das nicht auf die Reihe. Wenn jemand ein Kind von mir ermordet, ich weiß nicht, ob ich dann schon eine Woche später sagen kann, ich habe dem von Herzen vergeben. Und je nachdem, unter was für Umständen sowas geschieht, weiß ich überhaupt nicht, ob ich den Gedanken, dass das, was hier geschehen ist, gerecht werden muss, überhaupt losbringe. Und die Frage ist hier, ob wir das losbringen müssen. Ob Gott das überhaupt erwartet. Hier auf jeden Fall nicht. Hier erwartet er, dass die Rache ausgeführt wird. Ich finde es verhängnisvoll, wenn wir so denken und wenn wir so miteinander umgehen. Das schaffen wir mit unseren Gefühlen nicht. So hat uns Gott nicht gebaut. Dann wären wir, müssten wir stärker und größer sein als Gott, weil Gott, wissen wir ja, wird Rache üben, er wird Gericht halten. Dann müssen wir ja auf einem höheren Niveau sein, wenn wir sagen, dass das Sünde ist. Das kann gar nicht, in sich kann das gar nicht so schlüssig sein. Wenn mir Schaden zugefügt wird, dann ist der Gedanke, sich zu rächen, ein ganz natürlicher und selbstverständlicher Gedanke. Es hat zuerst einmal gar nichts mit Sünde zu tun. Denn was Unrecht ist, bleibt Unrecht. Über Unrecht darf ich mich empören. Über Unrecht darf ich mich ärgern. Ja, ich soll mich sogar ärgern. Da könnte ich euch aus dem Alten Testament x Beispiele geben, wo Gott das gesegnet hat, wenn Menschen sich empört haben und wenn sie Hand angelegt haben, um Ordnung zu schaffen bei Unrecht.
Gott sagt mal dem Jesaja: Wehe denen, die Böses tun und Gutes Böse nennen, die aus Schwarz-Weiß und aus Weiß-Schwarz machen, aus Sauer-Süß und aus Süß-Sauer. Rache ist ein ganz normales und richtiges Gefühl, ein ganz normales Bedürfnis, das Gott absolut versteht. Das gilt auch für uns Christen. Und wenn ihr jetzt irgendjemand etwas erzählt, was ich über Rache erzählt habe, erzählt bitte dann auch, was ich jetzt noch sage. Schneide nicht das ab. Das gilt auch für Christen. Wenn mir Unrecht geschieht, dann erwartet Gott nicht, dass ich keinen Gedanken und kein Bedürfnis nach Rache habe. Und es ist kein Zeichen vom tiefen geistlichen Level, den ich habe in meinem Leben, wenn das hochkommt. Ich kann nicht sagen, wenn du jetzt dich gerne rächen wolltest, dann bist du irgendwie geistlich noch nicht so reif. Das ist fertiger Mumpitz. Diesen Reifegrad kann ich nicht da messen. Aber jetzt kommt es, wo wir den messen. Denn was wir nicht dürfen, ist Rache zu üben. Das ist der Unterschied. Und das hat Paulus etwas ganz Interessantes, und ich zitiere diesen Abschnitt immer, immer, immer wieder gern bei Christen. Paulus sagt im Römer Kapitel 12, Vers 19: Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift: Das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Also Paulus sagt hier diesen Römern: Überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Er sagt nicht: Vergebt denen, die euch diese Bosheit zugefügt haben. Er sagt nicht: Es ist schlecht, dass ihr Gedanken habt, euch zu rächen. Aber eins sage ich euch: Es steht euch nicht zu, diese Rache zu vollziehen. Das wird Gott selbst. Das müsst ihr mal etwas verdauen und vielleicht diesen Römerbrief einige Male lesen, diesen Abschnitt. Und ich kann euch garantieren, das ist praktikabel. Das kann man. Und das widerspricht sich auch nicht mit der Liebe Gottes und mit der Liebe zum Menschen. Denn Paulus sagt weiter, mehr noch, und jetzt kommt die Schwierigkeit: Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Also denke daran, einer, der schlecht handelt an dir und du dich gerne rächen müsstest, räche dich nicht an ihm. Gott wird das tun. Dein Job ist, ihm Gutes zu tun. Das hat aber mit Vergebung im biblischen Sinn überhaupt nichts zu tun, sondern es hat mit der Liebe zu tun. Dass wir die Menschenfreundlichkeit Gottes weitergeben. Und dann sagt er: Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das ist die Lösung. Und ich kann euch sagen, wenn ihr dieses Problem habt, dass jemand euch Böses zugefügt hat, dann wisst ihr, von was ich spreche, wenn ich meine, dass man ihm dann Gutes tut. Das ist dann schwierig. Aber es ist eine viel effizientere geistliche Übung, als zu Hause im Zimmer zu sitzen und zu sagen: Oh Herr, ich vergebe jetzt ihm, was dieser mir angetan hat, und dann aufzustehen und zwei Tage später kommt alles wieder hoch und dann sage ich: Oh Herr, es tut mir leid, dass ich nicht wirklich vergeben kann. Vergib mir, dass ich nicht vergeben kann. Ich will jetzt ihm wirklich vergeben. Und einen Monat später kommt alles wieder hoch. Als dass ich sage: Jawohl, eigentlich hat er mir Übles zugetan, aber ich will jetzt das nicht vergelten. Gott wird das tun. Ich will das Böse mit Gutem besiegen und ich will ihm Gutes tun. Ich bringe ihm was, um was er sich freut. Was ist der biblische Weg? Da bin ich tief überzeugt. Und wenn, dann bitte lest doch das, was Paulus im Römerbrief sagt. Und das Dritte, das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich dachte, da möchte ich jetzt über predigen. Mit Grenzen leben. Die Freistädte hatten eben den Zweck, den Unschuldigen zu schützen. Doch nun wird die Unschuld durch ein Gerichtsverfahren wird das geklärt. Und jetzt wird der Unschuldige klärt ihn nicht einfach in dem Sinn freigelassen, dass er wieder weiterleben kann wie vorher, sondern er muss umsiedeln. Also wenn ich jetzt was gemacht hätte in Schlieren und dann muss ich irgendwie nach Baden rennen, das ist eine Freistadt, und dann wird meine Unschuld festgestellt, dann muss ich nachher wieder nach Baden, ich muss alles aufgeben, was ich in Schlieren habe, und in Baden mich neu ansiedeln. Komisch, hä? Wir würden jetzt sagen, ja, aber jetzt ist sie ja frei, jetzt hat sie ja die Unschuld herausgestellt. Das ist eigentlich der Gedanke, der mich da ein bisschen dann bewegt hat. Ich würde eigentlich auch dann sagen, ja, warum Unschuld bewiesen, das Leben läuft wie vorher. Warum das Gott so anordnete, können wir vielleicht nur erahnen. Es gäbe verschiedene Gründe, ich sage mal zwei, ich sage nicht, dass das die einzigen richtigen sind. Einmal könnte es auch zur Abschreckung dienen, dass man nicht einen Mord als Unfall tarnt. Weil man weiß, auch bei einem Unfall wird mein Leben anders weiter verlaufen, in anderen Spuren als vorher. Es geht nicht einfach in den Alltag zurück. Das könnte ein Grund sein. Natürlich auch, dass die Vorsicht größer ist. Also wenn ich weiß, dass, was für Konsequenzen so ein Unfall hat, dann werde ich vielleicht vorher mein Beil nochmal überprüfen, bevor ich zuschlage. Dann kommt mir da vielleicht die Idee. Oder wenn ich weiß, wenn ich einen schweren Autounfall baue, dann bin ich vielleicht noch interessiert, an meinem Auto einen Service machen zu lassen und es nicht darauf ankommen zu lassen, dass dann die Bremsflüssigkeit durchknallt und ich auch, weil ich weiß, dass das auch für mich schwere Konsequenzen haben wird. Ein weiterer Grund könnte sein, dass Gott möchte, dass auf die Hinterbliebenen Rücksicht genommen wird. Das ist eine tiefe Tragik in eine Verwandtschaft hineingekommen, da ist ein Mensch aus dem Leben gerissen worden und nun soll die Familie nicht miterleben, dass der an diesem Unfall schuld ist, weil er eben auch ein bisschen gewisse Vorsichtsmaßnahmen offenbar nicht getroffen hat, einfach so weiterleben kann, wie wenn nichts gewesen wäre. Eine Rücksicht auf die geschädigte Familie wäre möglich, aber eines wurde mir wichtig, egal welche Antwort und welcher Grund richtig und ist, warum Gott das so angeordnet hat. Das Wichtigste ist, dass wir realisieren, dass unser Leben von Ereignissen gezeichnet wird, die nicht direkt mit Sünde zu tun haben. Dass unser Leben plötzlich auf andere Bahnen kommt, vielleicht auf schlechtere Bahnen, ohne dass wir uns verschuldet haben. Das ist ja bei uns auch ein tiefer Gedanke, wenn ich sündige, läuft es schlechter, wenn ich nicht sündige, läuft es besser. Das ist auch ein Märchen. Auch biblisch gesehen kann man das tausendfach widerlegen. Das ist nicht das biblische Programm. Ihr müsst nur mal Psalm 73 lesen, dann seht ihr das und sagt, warum geht es den Gottlosen so gut? Und ich, der dich fürchte, muss unten durch. Wichtig ist, dass wir das sehen, dass nicht nur Sünde unser Leben auf Spuren bringt, die vielleicht schmerzhaft sind, sondern einfach das Leben, wie das Leben eben ist. Oder anders gesagt, wir müssen lernen, Grenzen in unserem Leben zu akzeptieren. Wenn wir mit unserem Auto in einen Unfall verwickelt sind, vielleicht sogar die Verursacher, und Menschen zu Schaden kommen, dann muss ich mit dieser Wirklichkeit leben. Das wird mein Leben bestimmen. Ich bin dem Herrn immer noch dankbar, dass ich bis heute niemand angefahren habe mit meinem Auto. Aber wenn mir ein Kind in mein Auto springt und tot ist oder schwer behindert, dann muss ich mit dem leben und mein Leben wird nach diesem Unfall nicht in gleichen Spuren weiterlaufen wie vorher. Das wird meinem Leben eine Schlagseite geben, auch wenn ich sagen kann, ja, ich bin ja nicht schuld, das Kind ist unverhofft mir reingesprungen, aber trotzdem, ich bin dort durchgefahren. Es wird mein Leben beeinflussen. Auch wenn ich unter schwierigen Umständen aufgewachsen bin, für die ich eigentlich nichts kann. Wenn Eltern mich nicht geachtet haben oder wenn Eltern mich da und runter gedrückt haben, das bestimmt mein Leben und mein Lebensgefühl. Da habe ich mal keine Schuld daran, das hat nichts mit Sünde zu tun, aber das gibt meinem Leben Schlagseite. Und auch wenn ich Christ werde, wird diese Schlagseite nicht einfach aufgehoben. Ich kann von Gott nicht einfordern und sagen, Gott, mach mein Leben so, wie wenn das, was geschehen ist, nicht wäre. Mach, dass ich so einen Horizont habe wie mein Freund. Das geht nicht. Unser Leben ist gezeichnet vom Leben, von Schlägen, von Unzulänglichkeiten, die uns auch Menschen zufügen. Und wir können das Geschehene nie ungeschehen machen. Wir müssen lernen, diese Grenzen zu akzeptieren. Paulus schrieb den Korinthern, alle sollen Gott an dem Platz dienen, an dem sein Ruf sie erreicht hat. Warst du Sklave oder Sklavin, als Gott dich rief, so mach dir nichts daraus. Bleib. Glaube heißt nicht, dass ich auf Erfolgskurs komme, dass ich zum Beispiel, wenn ich Sklave bin, die Sklaverei gleich losbringe. Wenn ich als Sklave halt meine Geschichte mich zum Sklaven gemacht habe, bin ich auch als Christ Sklave. Wenn ich frei werden kann, okay. Aber der Glaube erledigt das nicht. Die Wirklichkeit des Glaubens liegt eben nicht darin, dass Gott mir fortlaufend Erfolge schenkt und jede Narbe, die mir das Leben zufügt, beseitigt. Die Wirklichkeit des Glaubens zeigt sich da, wo Menschen mit ihrer Geschichte versöhnt sind und dass sie die Grenzen, die ihnen gesteckt sind, akzeptieren und nicht von Gott verlangen, dass er alles beseitigt, sondern dass sie lernen, innerhalb dieser Grenzen Gott zu dienen und ihn zu ehren, genauso wie dieser, es war dann eben kein Mörder, dieser unschuldige Mörder, in der Grenze dieser Stadt bleiben musste. Er musste sich mit dieser Wirklichkeit arrangieren. Und das sollen wir auch tun mit unserem Leben. Wir sollen die Grenzen akzeptieren und in unseren Grenzen laufen. Das wird viel mehr Lebensfülle zur Entfaltung bringen, als wenn ich ständig an den Grenzen rumklöne. Paulus sagt mal, dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Dreimal. Und was mich fasziniert an Paulus, ist, dass er sich dann eine Antwort geben ließ. Gott sagte ihm, aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Gott hat ihm gesagt, ich nehme dir das nicht weg, deine Grenze. Egal, was deine Geschichte jetzt hier an diesem Punkt in dein Leben gebracht hat, was dich stört und was du weghaben möchtest, Gott könnte es wegnehmen, ich lasse dir diese Narbe. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und jetzt sagt der Paulus, und das ist die Reife des Glaubens, er sagt, jetzt trage ich meine Schwäche gern. Jetzt lebe ich mit meiner Grenze, jetzt bin ich versöhnt mit dem, was das Leben in mich, mit mir gemacht hat. Statt ständig zu jammern, was für ein armer Kerl das ich bin, und ständig Gott zu beklagen, warum nimmst du das nicht weg und das nicht weg, was bist denn du für ein Gott, mit dir kann man ja gar nicht rechnen und so weiter. Das sind nicht Gottes Wege. Weil Gott will nicht, dass Menschen zu ihm kommen, weil sie wissen, dass dann im Glauben die Superlativen in diesem Glauben stattfinden. Dann wirst du völlig gesund, du wirst reich, du bist erfolgreich und so weiter. Dann würden sich alle bekennen, das wäre super, also ich fände es auch super. Dann wären unsere Evangelisationen im Fall mega einfach. Dann könnten wir so ein paar Meetings machen. Wir hätten jeden Sonntag xx Leute, die sich bekehren. Warum? Weil sie Erfolg haben wollen. Weil sie krank sind und gesund werden wollen. Aber Gott möchte, dass wir ihn erkennen in seiner Heiligkeit. Dass wir ihm dienen. Dass wir ihn verehren als der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und nicht als der Superlativ in unser Leben hineinlegt. Und deshalb müssen wir als Christen auch lernen, mit Grenzen zu leben, so wie Paulus, ein Ja dazu zu finden. Auch wenn man denkt, es könnte auch anders gehen. Und das hat mich angesprungen, in diesem Abschnitt, als ich den gelesen habe. Mit diesen Grenzen zu leben, denke ich, müssen wir als Christen in unserer Kultur, die sich so gewohnt ist, so viel Freiheiten zu haben, sich alles fast Unerdenkliche zu schaffen, müssen wir als Christen einfach sehen, es liegt ein großer Segen da drin. Wenn wir nicht immer meinen, wir müssten alles haben, sondern wenn wir auch einmal ein Ja finden zu unseren Grenzen, auch unseren persönlichen Grenzen. Ich habe auch meine Grenzen, auch von meiner Herkunft her. Und ich weiß, wo meine sensiblen Punkte sind. Und ich möchte die einfach akzeptieren. Das gehört zu mir, das macht mich auch ein bisschen zu dem, was ich bin. Und von daher hat es gar keinen Sinn, an meinen Narben rumzujammern, sondern ich kann sagen, die Narben, die ich habe, die haben mit das gemacht, was ich bin. Und dass ich sie akzeptiere, bringt mein Leben viel mehr zur Entfaltung, als wenn ich sie bejammere. Vom Leben gezeichnet sind wir alle. Jeder könnte Geschichten erzählen, wie ihn das Leben gezeichnet hat. Wie ihn das Leben verletzt hat. Durch eigene Unachtsamkeit, durch Einwirkungen, durch andere Menschen, die wir nicht bewirken können. Vielleicht bist du nicht an dem Platz, den du dir gedacht hast, als du jung warst. Hast du nicht die Position, die du gerne hättest. Musst dich damit abfinden, das Thema Midlife-Crisis. Vielleicht ist es mal der Punkt, dass du sagst, ich bin jetzt da, das ist meine Geschichte. Offenbar hat das Gott so geführt und mir die Grenzen gegeben und ich will gerne in dem leben, was Gott zugelassen hat. Und ich will mich nicht aufhalten im Jammern über das, sondern ich will sehen, was sich daraus machen lässt. Wir alle sind vom Leben gezeichnet und die, die noch jünger sind, auch ihr seid vom Leben gezeichnet, werden noch viel mehr vom Leben gezeichnet werden. Ihr werdet Schmerzen haben, ihr werdet Trauer haben, ihr werdet Freuden haben, ihr werdet Einwirkungen haben, die ihr nicht in der Hand habt, die euer Leben vielleicht in eine Richtung schlägt, in die ihr nicht gewollt habt. Aber eins ist sicher, Gott ist mit uns. Und er ist treu. Und er gibt auch in Grenzen, die wir selber anders gesetzt hätten, ein erfülltes und gesegnetes Leben. Schlussendlich geht es darum, dass in allem, was wir tun, Gottes Ehre erhalten bleibt. Denn Gott sagt, entweiht nicht das Land, in dem ihr lebt. Es wird entweiht durch das Blut deines Ermordeten und kann nur wieder rein werden durch das Blut dessen, der den Mord begangen hat. Unsere Aufgabe ist eigentlich die, rein zu bleiben vor Gott und ihm in Reinheit zu dienen, egal welche Grenzen uns gesetzt sind. Gott würdigt das Leben. Wenn wir Gedanken der Rache haben, dann ist das nicht Sünde, aber wir sollen uns nicht selbst rächen. Gott wird das tun. Unsere Aufgabe ist, das Böse mit Gutem zu vergeben. Und wir müssen lernen, unsere Grenzen zu respektieren. So sind wir vom Leben gezeichnet. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass wir dich kennen dürfen, was der lebendige Gott der Himmel und Erde geschaffen hat. Und ich danke dir, dass wir immer wieder sehen, auch in deinem Wort, dass du für das Leben bist, auch wenn Menschen denken, dass du gegen das Leben bist oder Leben zerstörst. Nein, du bist für das Leben. Du hast das Leben geschaffen und du eiferst darum, dass das Leben nicht einfach zerstört wird, mutwillig und böswillig. Und ich danke dir, dass du mit uns durchs Leben gehst. Du lässt Wunden zu, du lässt zu, dass Narben zurückbleiben, aber du bist mit uns, auch in unseren Grenzen. Und wir sind in dir geborgen. Und schenke, dass wir auch ein Ja zu unseren Grenzen finden, so wie diese Täter, die so einen Unfall verursachten, in ihrer Freistatt bleiben mussten, bis der Priester starb. So lass uns auch in diesen Grenzen bleiben, bis dass wir sehen, dass du sie vielleicht sogar einmal öffnest. Und dass wir in all dem, was wir tun, dich ehren und würdigen in unserem Leben. Ich bete dich an und danke dir, dass du ein menschenfreundlicher Gott bist.